Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, alle Jahre wieder ist Weihnachten so schnell vorbei. Kennt ihr das? Wochenlange, wie ich gehört habe, sogar monatelange Vorbereitung für Wichtelkalender und andere schöne Dinge. Und dann ist nach 2 Tagen schon wieder Schluss. Hat sich der ganze Aufwand gelohnt? Wofür eigentlich das Ganze? Ich meine, hätte man sich nicht auch einfach so zum Essen und zum gemeinsamen gemütlichen Beisammensein treffen können? Einige nicken hier schon. Ja, und in den letzten Tagen sind mir einige, recht viele sogar Menschen begegnet, die mir sagten, sie kämen dieses Jahr gar nicht in Weihnachtsstimmung. Gut, man könnte jetzt vielleicht meinen, dass ich mit den falschen Leuten abhänge, aber erstens halte ich das für völlig ausgeschlossen. Und zweitens stellt sich ja die Frage, was es eigentlich mit dieser ominösen Weihnachtsstimmung auf sich hat. Was macht diese besondere Stimmung aus und woran hängt sie eigentlich? Ist Weihnachtsstimmung das, was Familie Hoppenstedt in dem legendären Klassiker von Loriot so händeringend produzieren will, und was dann am Ende doch im wahrsten Sinne des Wortes ja krachend scheitert, mit ja großem Primborium sozusagen. Ich habe mir das gestern Abend nochmal angeguckt als Vorbereitung auf die Predigt und ich muss sagen, das lohnt sich. Oder ist Weihnachtsstimmung das, was wir als Erinnerung an mehr oder weniger glückliche Kindertage in unseren Herzen tragen? Oder ist es vielleicht auch gerade das, was wir uns als heile Welt gewünscht hätten und vielleicht eben nicht hatten und jetzt versuchen im Leben das irgendwie nochmal hinzukriegen. Und es ist ja doch manchmal sehr die Frage, ob früher wirklich mehr Lametta war. Ja, Stichwort Lametta. Jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen. Ja, genau, dieses Lametta, jetzt kann ich es wieder lesen. Das legt sich ja manchmal auch so ein bisschen auf unser Verständnis auch der Weihnachtsgeschichte. Ja, alles schön wohlig, warm und so. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir meistens die Weihnachtsgeschichte nach Lukas im Ohr und auch vor Augen haben. Und wir wissen ja, wo Lukas draufsteht, da ist normalerweise Spitzenqualität drin. Da ist Stil, da ist Wärme. Allerdings ist es selbst bei Lukas mit der Hirtenromantik nicht allzu weit her. Und das wissen wir eigentlich auch. Und trotzdem, wenn wir die Krippenspiele sehen, fallen wir doch immer wieder drauf rein. Ach, wie ist das alles so schön und wohlig und warm und Kerzen und genau, eine Idylle. Also jedenfalls gäbe es ohne Lukas keine Krippenspiele und vielleicht gäbe es ohne Lukas auch keine Christvespern, in denen ja oft das Krippenspiel ein ganz zentraler Teil ist. Wenn wir mal in andere Evangelien reingucken, dann stellen wir fest, Markus kommt ganz ohne Weihnachtsgeschichte aus. Bei Johannes ist die so ein bisschen anders, mehr im Lobpreis. Und ganz ohne Lametta auf jeden Fall kommt die Weihnachtsgeschichte beim Evangelisten Matthäus aus. Der Evangelist Matthäus, der erzählt sehr nüchtern, der erzählt fast spröde, hölzern von den Vorgängen rund um Jesu Geburt. Und überhaupt erzählt Matthäus eigentlich kaum wirklich von Jesu Geburt, sondern mehr so davon, wie es dazu kam und was danach dann auch geschah. Und ich lese uns den heutigen Predigttext, der steht bei Matthäus im 1. Kapitel, die Verse 18 bis 25. Matthäus 1, Vers 18 bis 25. Mit der Geburt oder mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, fand es sich, dass sie ein Kind erwartete, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären. Ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Emmanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er schlief aber nicht mit ihr, bis sie ihren Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Ja, was und auch wie der Evangelist Matthäus erzählt und wie er auch in die ganze Jesus-Geschichte einsteigt, auch wenn wir die Verse davor, den Eingang des Evangeliums noch betrachten würden, das alles weist ihn im Grunde als einen Schriftgelehrten aus. Er schreibt für ein überwiegend judenchristliches Publikum und daher ist ihm die Verortung Jesu in der Geschichte Israels der entscheidende Gesichtspunkt seiner Darstellung. Der entscheidende Gesichtspunkt bei der Rede von Jesu Geburt oder von Jesu Ursprung ist, dass das Entscheidende geschieht. Es geschieht. Es passiert. Es wird nicht irgendwie von Menschen produziert oder gemacht, sondern es geschieht. Weil und wie Gott es will. Gott allein ist in dieser Geschichte der Handelnde. Und deswegen diese ganz merkwürdig umständliche Passivformulierung im ersten Satz, die bringt eigentlich nur die Elberfelder Bibel so auf den Punkt. Da heißt es, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Wurde sie schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Also umständlicher geht es ja wohl kaum. Also nicht so nach dem Motto, na, Maria verliebte und verlobte sich und wurde schwanger. Nein, erstmal Maria war dem Josef verlobt und wurde schwanger befunden. Man könnte auch sagen, da traf es sich, dass sie schwanger war. Plötzlich war sie schwanger und keiner wusste warum. Aber wie auch immer man das übersetzen mag, durch die Nennung des Heiligen Geistes ist ja sowieso klar, dass das gesamte Geschehen ein Geschehen ganz von Gott her ist. Gott bedient sich eines Menschen, genauer gesagt einer Frau, um zur Welt zu kommen. Maria ist zwar als ganze Person beteiligt und alle die unter uns, die schon mal schwanger waren, wissen, wovon ich nur reden kann, ganz beteiligt, aber in diesem Fall bei Maria völlig passiv. Was ihr geschieht, das geschieht ihr. Es widerfährt ihr. Maria wird Zeugin eines göttlichen Widerfahrnisses. Und sie steht damit in gewisser Weise vorbildhaft dafür, wie Gott auch an uns handelt und wie er uns zum Glauben führt. Und jetzt kommt der Josef in die Geschichte rein und der ahnt von alledem nicht das Geringste. Er sieht nur eins, seine Verlobte ist schwanger und er, Josef, hat damit nichts zu tun. Das weiß er zufälligerweise und deswegen weiß er eigentlich auch, da muss wohl ein anderer Mann im Spiel gewesen sein. Aber wir wissen es schon wieder besser. Wir wissen, der Schein trügt. Was wirklich ist, das wird Josef nicht dadurch klar, dass er sich die vermeintlichen Fakten anschaut. Denn was er sieht, das lässt ja nur einen Schluss zu. Seine Verlobte hat ihn schon betrogen, bevor sie überhaupt richtig zusammen waren. So etwas hat doch keine Zukunft. Aber dann bekommt Josef im Traum eine neue Perspektive. Er bekommt die Perspektive Gottes aufgezeigt und damit das, was wirklich der Fall ist. Jetzt erst ist Josef im Bilde. Was vordergründig nur einen Schluss zuließ, und zwar den schlimmstmöglichen Schluss, das erweist sich in Wirklichkeit als eine Wundertat Gottes zum Heil der ganzen Welt. Und es wird darin etwas sichtbar von dem, was vor genau einer Woche, auch an einem Freitag, bei der Trauerfeier für Annelies Vanax im Zentrum stand. Nämlich, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten gereicht. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das hat Maria erlebt, das hat auch Josef erlebt. Denen, die Gott lieben, schlägt das alles, auch das, was vordergründig sehr schräg ist, um es mal vorsichtig zu sagen, zum Guten aus. Josef wird uns hier vorgestellt als ein Gerechter, das heißt als ein im besten Sinne frommer Mann, der in aller Bescheidenheit nach Gottes Geboten leben wollte. Seine Frömmigkeit diente nicht dazu, seine Mitmenschen herabzusetzen oder ihnen eins auszuwischen. Und deswegen wollte er seine Verlobte ja auch nicht bloßstellen. Und die sagen, guckt euch mal, was ist denn das für eine? Josef war wohl das, was das Alte Testament einen Mann nach dem Herzen Gottes nennt. In der vielleicht tiefsten Krise seines bisherigen Lebens lässt Gott ihn sein eigenes Herz anschauen. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. In wenigen Halbsätzen wird vor Josef der gesamte Heilsplan Gottes enthüllt. Und dann bekommt Josef auch jenes Zeichen von Gott, das der König Ahas seinerzeit nicht haben wollte und das Gott ihm sozusagen aufs Auge drücken musste. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Emmanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Und damit sind wir beim Hauptpunkt angelangt, nämlich bei der Frage, was bleibt eigentlich von Weihnachten? Was bleibt von Weihnachten? Die Antwort gibt der Name Emmanuel, das heißt übersetzt, mit uns ist Gott. Mit uns ist Gott. Und was dieser Name im Blick auf Jesus bedeutet, das wird das gesamte Matthäusevangelium dann in 28 Kapiteln entfalten. Es wird zeigen, dass in Jesus von Nazareth Gott mit uns ist. In Jesu Dasein, in Jesu Reden und auch in Jesu Handeln. Der Evangelist wird zeigen, dass Jesus als der Sohn Gottes im völligen Einklang mit seinem himmlischen Vater den ihm vorgezeichneten Weg an das Kreuz geht, um sein Volk von seinen Sünden zu erlösen. Der Name Jesus ist Programm, das ist kein zufälliger Name. Er bedeutet, Jahwe ist Rettung oder auch einfach nur Rettung. Rettung. Und zu einer Rettung, die diesen Namen tatsächlich verdient, gehört notwendigerweise die Auferstehung. Der Durchbruch in ein neues, ewiges Leben. Alles andere wäre ja keine Rettung. Das wäre eine Ruhigstellung von blöden Sündern. Richtiges Leben, Rettung bedeutet Auferstehung. Und dieses neue, dieses ewige Leben, das kann ja auf keinen Fall ein Leben ohne Gott mit uns sein. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, das ist ja gar nicht möglich. Und deswegen muss der Emmanuel auch dauerhaft da sein, er muss kommen, um zu bleiben. Und genau das sagt Jesus ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums seinen Jüngern zu und eben damit auch uns, der einen heiligen christlichen und apostolischen Kirche. Jesus sagt, und siehe, ich bin mit euch. Ich bin mit euch. Alle Tage bis zum Ende der Welt. Mit diesem letzten Wort des Auferstandenen und zugleich dem letzten Wort des Matthäus-Evangeliums schließt sich der Kreis aus Kapitel 1. Die Verheißung des Gott mit uns, die seit dem Propheten Jesaja im Raum stand, erfüllt sich in Jesus Christus, dem Gott mit uns, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden und darum mit uns ist alle Tage bis zum Ende der Welt. Jesus, Der wahre Gott mit uns ist gekommen, um zu bleiben. Und das ist es, was von Weihnachten bleibt. Die Geburt Jesu, das Kommen Gottes zur Welt, hatte einen wirklichen Impact. Seither ist die Welt eine andere. Weihnachten ist zwar ein einmaliges Ereignis, aber mit einer bleibenden Wirkung. Und deswegen singen wir nachher auch, O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Diese Zeit, dieser Zeitraum, der geht ja noch ein paar Wochen weiter, traditionell bis Anfang Februar. Und dann kommt bald darauf die fröhliche, selige, gnadenbringende Osterzeit, gefolgt von der fröhlichen, seligen, gnadenbringenden Pfingstenzeit. Und das ist nichts, was ich jetzt erfunden habe, sondern so lautete dieses Lied, was Johannes Falk dichtete ursprünglich. Er hat nämlich ein aller drei Feiertagslied, so heißt es, geschrieben. Es gibt also drei Strophen ursprünglich von ihm, eins zur Weihnachtszeit, eine Strophe zur Osterzeit und eine Strophe zur Pfingstzeit. Das heißt also, zu feiern gibt es rund um das Kirchenjahr immer irgendwas. Und alles, was wir da zu feiern haben, hat seinen Ursprung beim Ursprung Jesu Christi, von dem der Evangelist Matthäus eben ganz ohne Lametta und sehr nüchtern erzählt. Und dementsprechend ist auch die Weihnachtsfreude nicht an eine bestimmte Weihnachtsstimmung gebunden. Denn die Weihnachtsfreude, die hängt ganz am Mitsein Gottes, am Mitsein Jesu, am Mitsein des Heiligen Geistes. Jesus hat zugesagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand, einen Tröster geben. Einen, der da ist und euch trägt, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Und Jesus hat außerdem noch zugesagt, ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Eure Freude nimmt niemand von euch. Ja, Frage, ist diese Freude notwendigerweise sichtbar? Und in welcher Weise ist sie eigentlich spürbar? Das ist ja oft die große Anfechtung und auch die Anfrage, dass die Weihnachtsfreude zwar behauptet, aber nicht erlebt werde. Und ihr kennt vielleicht den Vorwurf, den Friedrich Nietzsche gegen den christlichen Glauben und seine Anhänger erhoben hat. Er sagt, bessere Lieder müssten sie mir singen. Wobei, by the way, die waren gar nicht so schlecht heute. Also trotzdem, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Der Satz, der ist mir gestern beim Weihnachtsspaziergang in den Sinn gekommen. Aber da musste ich mit einem Mal denken, wie dumm doch dieser Satz eigentlich ist. Es geht doch nicht darum, ob wir erlöst aussehen. Es geht doch darum, ob wir erlöst sind. Im Glauben geht es um Sein, nicht um Schein. Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Das ist mein Leib für euch. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Es ist vollbracht. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Deine Sünden sind dir vergeben. Alle diese Worte sind, wie Luther mal sagt, keine Deutelworte, sondern Tätelworte, also machtvolle Tatworte Gottes. Sie entspringen nicht unserem Nachdenken und unserer Interpretation oder unserer Gefühlslage. Sie sind Worte Gottes, die deswegen tun, was sie sagen und sagen, was sie tun. Und wenn es heißt, deine Sünden sind dir vergeben, dann sind sie in Gottes Namen vergeben. Ende der Durchsage. Hier geht es um Wirklichkeit. Hier geht es nicht um Äußerlichkeiten. Und deswegen zieht Nietzsche falsche Schlüsse, wenn er vom unerlösten Aussehen der Erlösten ausgeht. Sicherlich können wir uns das mal so als Anfrage zu Herzen nehmen, ob die große Freude, die uns der Engel des Herrn verkündet hat, nicht auch äußerlich an uns erkennbar sein dürfte. Oder anders gefragt, ob wir nicht oft genug meinen, mit besonders ernster Miene so einen besseren Christen darstellen zu müssen. Ich glaube, darum geht es ja nicht. Und letztlich hat Nietzsche mit seiner Kritik auch eine solche pharisäerhafte Freudlosigkeit im Visier, die er leider auch sehr gut kannte. Aber er schießt eben übers Ziel hinaus, weil er Schein und Sein verwechselt. Ihr Lieben, Stimmungen kommen und gehen. Kenne ich auch. Die Freude bleibt. Freude im biblischen Sinne ist mehr als ein Gefühl, mehr als eine Stimmung. Ich habe dafür leider noch kein passendes Wort oder eine gute Beschreibung dafür gefunden. Vielleicht können wir sagen, die Freude ist eine Kraft. Schließlich kommt sie ja vom Heiligen Geist, seine Frucht des Geistes. Diese Art von Freude, die überdauert jedenfalls die Aufs und Abs des alltäglichen Lebens, was auch kommen mag. Diese Art von Freude bleibt, das hat Jesus versprochen, euer Herz wird sich freuen und eure Freude nimmt niemand von euch. Da gibt es niemanden, der die klauen kann. Sie bleibt. Ja, nicht weil wir so fröhlich und immer gut drauf wären, sondern weil die Freude im Heiligen Geist ein Zeichen der Königsherrschaft Gottes ist. Ein Zeichen der Königsherrschaft Gottes, die mit Christus angebrochen ist. So lesen wir es in Römer 14, 17. Und deswegen dürfen wir Weihnachten auch nicht von der Weihnachtsstimmung abhängig machen. Und deswegen können wir im Grunde Weihnachten auch jeden Tag feiern, so wie wir auch Ostern jeden Tag feiern können. Christus ist ja nicht geboren, weil uns irgendwie gerade so danach war. Sonst wäre es wahrscheinlich auch nie dazu gekommen. Also wenn überhaupt, dann gilt der Satz ja nur umgekehrt. Weil Christus geboren ist, gibt es überhaupt so etwas wie Weihnachtsstimmung. Aber wie auch immer die Stimmung gerade sein mag, Christ, der Retter, ist da. Er ist da. Er ist gekommen, um zu bleiben. Bei dir und bei mir. Und das jeden Tag. Und der Friede Gottes, der unsere Wahrnehmung übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in diesem Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.